Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Stefan Ulrich. In dieser Sendung geht es um sein Buch, den Spiegel-Bestseller und wieder Azzurro. Der Autor las gerade aus seinem neuen Band. Nun möchte ich mich mit ihm über Italien, sein Buch, seine Reisen und sein Schreiben unterhalten. Herzlich willkommen also bei der 100. Sendung Hörbahn on Stage, lieber Herr Ulrich. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
Herzlichen Dank, lieber Herr Kulnig, für die Einladung. Ich bin geehrt, diese 100. Sendung mitbestücken zu dürfen. Ja.
Italien hat gewählt und Italien ist jetzt rechts. Was ist denn da los?
Sagen wir mal so, Italien war schon mal sehr weit rechts. Ja. Mitte der 90er Jahre, ganz genau war es, glaube ich, 1994, als Silvio Berlusconi eine Retortenpartei dank seines Geldes und dank seiner vielen Privatfernsehsender und anderen Medien aus der Taufe gehoben hat und mit der in rasend schneller Zeit die Wahl gewonnen hat und dann ein Koalitionsbündnis eingegangen ist mit den Postfaschisten, das hießen damals Allianza Nazionale. Und die Partei war damals noch sehr wenig gehäutet, also da saßen viele, viele echte Faschisten noch drin. Und dazu kam die Lega Nord, die jetzt auch wieder dabei ist, die auch sehr weit rechts damals schon angesiedelt war, heute ist sie noch deutlich weiter rechts. Also ein scharfes Rechtsbündnis, in dem Postfaschisten, unter denen sich sicherlich der eine oder andere echte Faschist noch versteckt dabei sind, das gab es schon. Was jetzt neu ist, ist, dass diesmal die postfaschistische Partei, die nennt sich jetzt Fratelli d'Italia, wird angeführt von einer Sorella, nämlich Giorgia Meloni, dass die jetzt mit Abstand die stärkste Partei in dieser Koalition ist, den Anspruch auf die Regierungsbildung hat, auf das Premierministeramt, und die anderen beiden Parteien, die von Silvio Berlusconi und die Lega, sind Juniorpartner. Das heißt, nun ist der Premierminister aus einer postfaschistischen Partei, oder die Premierministerin, und insofern ist das schon eine neue Qualität. Wenn Sie fragen, was ist da los? Ich frage mich das, seit ich mich intensiv mit Italien beschäftige, seit über 20 Jahren. Was ist politisch in Italien los? Manchmal denke ich, jetzt weiß ich's und dann passiert was und dann habe ich wieder das Gefühl, ich muss wieder bei Null anfangen. Also es gibt natürlich viele Gründe, es gibt nicht den einen Grund. Ein wichtiger Grund ist eine große Enttäuschung, aber schon seit Jahrzehnten der Italiener mit ihrem politischen Personal. Ein Frust, ein Gefühl, viel stärker noch in Deutschland als in Deutschland, dass es da eine Kaste gibt in Rom, die macht, was sie will, die Steuergelder im großen Maßstab verschwendet, die sich nicht um das Land kümmert und im Saus und Braus lebt. Das ist das Klischee. Und viele Italienerinnen teilen dieses Klischee, viele Italiener. Und das führt dazu, dass man bei Wahlen gern den derzeit Regierenden eins auswischt, indem man sie rabiat abwählt und jeweils die Gegenseite hochwählt. Und daher kommen diese extremen Schwankungen. Und nachdem zuletzt mit Mario Draghi ein sehr moderater Premierminister regiert hat in einer großen Koalition, die eher in der Mitte ihren Schwerpunkt hatte mit den Sozialdemokraten und anderen Kräften, hat man jetzt gesagt, jetzt probieren wir es mal mit der extremen Rechten als Ausdruck des Frusts und aber auch, weil die anderen haben alle nicht genug gebracht, jetzt probieren wir es halt mal mit denen und wenn die uns nicht passt, dann wählen wir halt beim nächsten Mal wieder anders.
Also mir kommt das manchmal von außen, ich bin nicht sehr vertraut mit italienischen Politikverhältnissen, aber kommt so vor wie die alten Filme Don Camillo und Peppone. Ja, also irgendwie macht es so den Eindruck, es geht um Emotionen im Wesentlichen und wie Sie es auch schon sagen, wenn du das nicht so machst, wie ich das will, dann nehme ich eben die anderen und dann wieder beim nächsten Mal wieder anders. Schon nicht sehr erwachsen, oder, dieser Standpunkt.
Gut. Wie erwachsen das ist.
Schweres Wort.
Schweres Wort. Will ich jetzt nicht über den Stab brechen des Kindsköpfigen über ein Land, aber ich war interessanterweise für dieses Buch und wieder Azzurro in Boretto, wo die Filme Don Camillo und Peppone spielen und habe mich damit natürlich auch nochmal ein bisschen beschäftigt mit diesen komödiantischer Erklärung italienischer Politik und was bis heute daran richtig ist, dass die italienische Politik zwei ganz starke Wurzeln hat. Und das eine ist die katholische Wurzel. Und die katholische Kirche ist nicht mehr so stark wie früher, aber ist immer noch sehr einflussreich, auch aus dem Grund, dass sie einfach in vielen Institutionen sitzt, in Rundfunkräten, unglaublich viele soziale Einrichtungen betreibt, Schulen, Krankenhäuser etc. Und natürlich ist der Vatikan auch eine Macht, auch eine diplomatische Macht. Und die hat nach wie vor Einfluss in Italien. Die zweite Wurzel ist Beppone, der kommunistische Bürgermeister aus dem Dorf in der Po-Ebene. Das ist die kommunistisch oder weit links stehende Wurzel Italiens, die auch, die es auch sehr, sehr lange schon gibt. Mhm. Die schon um 1900 rum gab es viele radikale Linke. Mussolini selber kommt aus einer sehr radikalen sozialistischen Partei, war da früher Parteifunktionär, bevor er Faschist wurde. Mhm. Und diese beiden Wurzeln tun sich bis heute schwer, einen gemeinsamen Baum Italien herauszutreiben. Und das ist sicherlich einer von mehreren Gründen für die politische Instabilität Italiens.
Verstehe. Vielen Dank für die Einschätzung. Kommen wir zu angenehmeren Dingen, nämlich, wie fühlt man sich, wenn eines seiner Bücher im Fernsehen verfilmt wurde?
Einerseits freut man sich natürlich, ich sage das ganz eigennützig, auch weil es natürlich eine Reklame für das Buch ist, das wird ja dann im Abspann genannt. Auf der anderen Seite war es in diesem Fall zumindest so, dass ich keinen großen Einfluss auf das Drehbuch hatte. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich bin in der Zeit genau von Rom nach Paris mit meiner Familie umgezogen, war ganz neu Korrespondent in Paris und musste mich total einarbeiten in ein Land, das ich bis dahin nicht sehr gut kannte. Mhm. Und die haben mich schon gefragt, wollen sie mitarbeiten an dem Drehbuch? Und ich habe gesagt, ich schaffe es einfach nicht, zumal ich noch ein zweites Italienbuch meinem damaligen Verlag auch noch abliefern musste in der Zeit, wo ich gerade umgezogen bin. Und dann haben die natürlich das Drehbuch so gemacht, wie man das macht. Da musste natürlich ein bisschen mehr Liebesgeschichte rein und Liebeshändel, als es in der Realität war und dann auch in meinem Buch drin vorkommt. Und dann schaut man sich das an und findet es natürlich witzig, wenn die Wohnung war sehr gut nachgebildet, die wir in Rom hatten. Und wenn man plötzlich sieht, wer einen da spielt und die eigene Frau spielt und was für Ehedramen auch einem da nachgedichtet werden. Das ist schon, es ist originell. Also wir haben es uns natürlich alle angeschaut, auch die Kinder. Die Kinder kommen ziemlich, finden meine Kinder kämen ja schrecklich weg. Sie werden ja viel sympathischer in Wirklichkeit und so. Also ich fand es amüsant und lustig und eine interessante Erfahrung, ohne dass ich jetzt so ganz sagen würde, ich erkenne mich jetzt hundertprozentig in dem Film wieder.
Aber ich habe schon einige Personen hier sitzen gehabt, deren Dinge verfilmt wurden, sei es beim Fernsehen, sei es aber auch als richtiger Movie oder als Theaterstück tatsächlich auch. Und alle berichteten, dass sie doch relativ wenig Einfluss gehabt hätten und nicht jeder war so ganz glücklich. Aber letztendlich hat es allen doch schon geholfen bei ihrem Produkt, logischerweise, und auch bei sich selbst und bei dem, was sie weitergemacht haben. Ja. Also insofern ist das schon, wie würde Fontane sagen, wie eine untergelegte Hand.
Das hast du schön gesagt mit Fontane.
Ja, und das ist tatsächlich, ich kann es auch gut nachvollziehen. Also deswegen frage ich auch immer danach, weil es ist wichtig, glaube ich, in einer Karriere.
Nein, klar, es ist natürlich immer gut, wenn ein Buch viel in der Öffentlichkeit steht und besprochen wird und neue Leser darauf aufmerksam werden. Und da ist dann eine Verfilmung auf jeden Fall prima, ja.
Sie haben auch einige Preise bekommen. Ich muss gucken, Deutsch-Italienischen Journalistenpreis und den Theodor-Wolff-Preis. Ich weiß nicht, ob noch welche, aber welcher von Ihnen ist denn der wichtigste für Sie gewesen?
Also, für mich war schon der Theodor-Wolff-Preis der wichtigste, weil das so einer der vielleicht zwei wichtigsten deutschen Journalistikpreise ist. Und ich habe den bekommen, wo ich noch ganz jung bei der Süddeutschen Zeitung war, als junger Außenpolitikredakteur für eine Reportage über das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag, über wie die Menschen dort daran arbeiten, die Kriegsverbrechen aufzudecken, zu verfolgen, wie man mit Zeugen umgeht, wie man mit Tätern umgeht, wie man mit den Traumatisierungen umgeht. Und das hat mich sehr bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg einfach bin als Journalist, dass es mir gelingt, so ein komplexes Thema angemessen darzustellen, in einer angemessenen Sprache, in einem angemessenen Inhalt. Und das war natürlich auch für meine weitere Laufbahn in der SZ gut, weil das sehen natürlich dann auch die Chefredakteure und freuen natürlich, sich und sagen, der kann offenbar was und den können wir vielleicht auch mal nach Italien schicken zum Beispiel.
Genau. Und das ist natürlich dann, wenn es früh in der Karriere passiert, umso besser. Ne?
Genau, das ist wie wenn Sie ein Haus auf Kredit kaufen und Sie können sehr früh es abbezahlen, das ist besser als mit 85.
Ja, so wie der jetzige Literaturnobelpreis sehr spät. Ich finde das immer schade.
Ja,
ja. Auch bei den anderen, auch bei den Wissenschaftlern finde ich das immer sehr
schade. Wenn die dann erst 20, 30 Jahre nach ihren Entdeckungen den Nobelpreis kriegen und eigentlich dann den auch nicht mehr brauchen oft.
Irgendwann. Oft genug, ja. Oder schon alles hinterhaben.
Also das ist immer eine schöne Ehrung, aber es hilft ihnen konkret in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn nicht mehr unbedingt.
Ja. Welches Land gefällt Ihnen denn nach Italien und nach Frankreich am besten?
Oh, das hat mich noch niemand gefragt. Meistens werde ich gefragt, was mir besser gefällt, Italien oder Frankreich.
Das kann ja jeder.
Das kann jeder. Das wechselt. Ich würde sagen, nicht, es gibt keinen dritten Platz bei mir. Letztes Jahr und dieses Jahr war ich im Urlaub in Spanien, weil ich halt wirklich Urlaub machen wollte und nicht rumlaufen will und mir ständig überlegen, darüber könntest du mal was schreiben und darüber.
Das kenn ich, ja.
Und das hat mir beide Male, wir sind viel rumgekommen. Wir waren nicht nur an einem Ort, wir waren am Atlantik, am Mittelmeer, in den Bergen, in Madrid, in San Sebastian, in Städten, in verschiedenen Regionen.
Im Dalí-Museum?
Im Dalí-Museum waren wir schon früher, wie wir noch in Frankreich waren und von einem Urlaub in Südfrankreich aus,
toll,
mal nach Figueras ins Dalí-Museum.
Das ist einfach toll.
Ja.
Das kann man nur empfehlen allen Hörern.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr in der Nähe seid, guckt euch das Ding an, das ist einfach Wahnsinn.
Das ist unglaublich. Nein, und im Moment würde ich sagen, Spanien.
Spanien.
Wo es natürlich so viele andere, also ich fand auch die USA, trotz aller politischen Dinge und aller Verwerfungen der Gesellschaft, einfach als Reiseland, oder finde es nach wie vor ein wunderbares Land, schon allein aufgrund der Größe und Vielfalt und der vielen wirklich auch ganz, ganz herzlichen Menschen, was oft ein bisschen kurz kommt, wenn man nur die Politik beobachtet.
Ja, schon klar. Aber das ist bei der Außenansicht ist das halt nicht zu ändern. Wir kriegen immer nur das mit, was wir irgendwie wirklich erleben oder worum wir uns kümmern.
Ja.
Oft genug kümmern wir uns nicht drum. Sie bezeichnen Italien auch als Frau. Als was würden Sie denn zum Beispiel Dänemark bezeichnen?
Na, auch eher als was Weibliches, komischerweise. Vielleicht als Cousine?
Als Cousine?
Hey, ich muss dazu sagen, ich bin
warum nicht?
Ein sehr überzeugter Europäer.
Aha.
Und dadurch sind mir europäische Länder, zumal solche, die ich auch vom Reisen her oder auch beruflich her kenne, automatisch sehr nahe.
Mhm.
Und die würde ich durchaus, genauso wie sagen wir, deutsche Bundesländer, die ich kenne und mag, würde ich diese Länder als Teil meiner ideellen geografischen Familie bezeichnen.
Mhm. Das ist ein interessanter Standpunkt tatsächlich. Also als Cousine, ja, warum nicht? Aber nicht als Cousin, seltsamerweise.
Seltsamerweise, das ist jetzt rein aus dem Bauchgefühl, würde ich Dänemark eher weiblich konnotieren, zum Beispiel Norwegen eher männlich.
Mhm. Liegt
vielleicht auch an der Sprachklang. Es gibt die kleine Meerjungfrau natürlich in Kopenhagen.
Ja, in Kopenhagen, das ist schon richtig, ja.
Vielleicht war das im Hinterkopf bei mir.
Wer weiß.
Ausschlaggebend.
Wer weiß. Heribert Prantl kam seinerseits eher geradezu ins Schwärmen bei der Beschreibung Ihres Buchs. Sie werden es sicherlich gelesen haben. Was denken Sie, ist das Geheimnis Ihres Erzählens? Warum mögen Menschen Ihre Art über Italien zu erzählen?
Ja, ich würde mal sagen, jetzt alle Bücher, die ich über Italien geschrieben habe, zusammenfassend, dass man den Büchern anmerkt, eine große Sympathie für das Land und für die Menschen, dass trotz dieser Sympathie nicht, also das ist meine persönliche Meinung über mein Schreiben, nicht schön gefärbt wird, dass ich nicht Schattenseiten unter den Tisch kehre. Hier kommen eben auch Kapitel vor, in denen es um die Politik geht oder um die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, solche Dinge. Dazu kommt, glaube ich, dass ich aufgrund meiner journalistischen Berufstätigkeit versuche, einen sehr direkten